The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes.
Hallo und willkommen zum letzten Podcast vor der Sommerpause beim The Billion Transaction Machine Podcast. Wir sind im Moment ja in der Season der Mythbusters und deswegen legen wir doch einmal mit einem neuen Mythos los. Heute haben wir das große Glück, dass wir wieder einen Gast haben. Der Andreas ist aus dem Böblinger Labor zu uns gekommen auf die virtuelle Couch. Und der wird uns vielleicht helfen bei der Frage, Andreas, dieses moderne Kram und Z, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen, oder? Heute macht man doch eigentlich alle irgendwo Linux. Warum sollte man so Mainframe noch machen?
Ja, hi Tobi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das passt natürlich ganz wunderbar zusammen, der Mainframe und moderne Sachen und insbesondere natürlich Linux. Aber lass uns vielleicht kurz damit anfangen, mich vorzustellen. Ich bin der Andreas Krebbel. Wie du schon gesagt hast, arbeite ich im Böblinger Entwicklungslabor in der Linux auf Z Development Organisation. Also wir kümmern uns in diesem Team darum, Linux auf die IBM Z-Plattform zu bringen. Und das umfasst wirklich alles, also den Linux-Kernel zusammen mit den ganzen Device-Treibern und natürlich auch die Core-Pakete zu einer Linux-Distribution, also die Compiler, die Debugger, die Runtime-Libraries und alles, was dazugehört. Ich bin in einem Team, wo wir uns besonders auf die Toolchain, also die GNU-Toolchain, also Compiler, Runtime-Libraries und Debugger fokussieren und seit einiger Zeit auch um die AI-Komponenten kümmern. Ja, du sagtest ja bereits, Linux und Mainframe und das ganze moderne Zeug. Linux haben wir jetzt bereits seit 20 Jahren auf dem Mainframe und das hat sich herausgestellt, dass das eine ganz wundervolle Ergänzung ist, nicht nur zu dieser tollen Hardware-Plattform, aber auch zu den Betriebssystemen, die wir schon auf dem IBM Z Mainframe haben, also wie zum Beispiel ZOS. Insbesondere, wenn man ZOS in Kombination mit Linux einsetzt, eröffnet das ganz neue Türen und eröffnet Kunden Möglichkeiten, die sie einfach nur mit ZOS so nicht hätten. Linux setzt natürlich, wie viele unserer Kunden heutzutage auch, auf offene Standards, bringt in einem Schlag ungefähr 25.000 neue Pakete und Softwareprojekte auf den Mainframe. Das Tolle ist also, mit einem relativ überschaubaren Investment in Linux, also die plattformspezifischen Anteile im Linux, wenn man jetzt mal an den Kernel denkt, sind das so ungefähr 5% des Codes, eröffnet mit einem Schlag ein riesiges Portfolio von neuen Möglichkeiten. Und das reicht natürlich von den ganzen Container-Dingen, Kubernetes, Docker, Elasticsearch, Kafka, ganz viele neue Programmiersprachen, die sonst schwer auf dem Mainframe zu unterstützen wären. Natürlich haben wir Python und diese ganzen Sachen, die üblicherweise mit einer Linux-Distribution an Bord kommen, verfügbar. Aber wir schauen auch in Dinge wie zum Beispiel exotischere Sachen wie Haskell oder OCaml haben wir letztens uns angeschaut, um die performanter auf dem Mainframe laufen zu lassen.
Und auch vor allem, was vielleicht viele überrascht, .NET. Gell? .NET ist ja auch mittlerweile in einem Linux verfügbar und damit auch bei uns. Gell?
Genau, wir kümmern uns auch zum Beispiel direkt in unserem Team, kümmern wir uns um .NET, auch OpenJDK, also Open Source, Java und auch Golang. Das ist cool. Natürlich auch immer noch so ein interessanter Punkt, wenn es darum geht, Linux auf einer neuen Plattform zu enablen, muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass die Programmiersprachen, also die Hochsprachen, übersetzt werden in die Maschinensprache der Plattform. Und das ist auch was wir in unserem Team machen.
Also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die bei uns ein bisschen anders sind, aber wenn man jetzt sich mal, nehmen wir an, am Terminal anmeldet, merke ich das? Wird auf einmal die Schrift grün auf schwarzem Grund oder sieht man irgendeinen großen Unterschied im Linux?
Nein, das ist das Tolle und das ist natürlich auch eins der ganz wichtigen Punkte, wenn man drüber nachdenkt, wie sieht es denn mit dem Skill für die klassischen Betriebssysteme aus im Markt? Ne? Da findet man natürlich viel mehr Leute, die sich mit Linux auskennen, als Leute, die sich mit ZOS zum Beispiel auskennen. Und das Tolle ist, loggt man sich erstmal per SSH auf einem Linux ein, einem Linux auf Z, dann merkt man erstmal gar keinen Unterschied. Das Ding sieht ganz genauso aus, da wird nichts grün. Man hat genau das Gleiche, was man auch gewohnt ist von seiner x86-Box oder von einem ARM-System. Und das reicht natürlich auch bis zur Verfügbarkeit der ganzen Softwarepakete. Natürlich bedeutet das für uns einiges an Portierungsaufwand, diese Dinge alle auf unsere Plattform zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass sie dort gut laufen. Aber man hat natürlich schon allein, wenn man all die Pakete anschaut, die nicht plattformabhängig sind, gewinnt man auf einen Schlag schon ganz, ganz viel und hat all das auf einen Schlag verfügbar. Also je nachdem, wir haben drei verschiedene Distros, Enterprise-Distros, die wir unterstützen. Also es gibt das Red Hat Enterprise Linux, es gibt SUSE Enterprise Linux und dann gibt es auch noch Ubuntu. Und tatsächlich Paketmanager und all diese Dinge verhalten sich genauso, wie man das kennt von seinem Raspberry Pi oder von seinem Laptop.
Das heißt, man muss im Prinzip schon echt abfragen, was für eine Prozessorarchitektur haben wir oder irgendwie versuchen, aus Versehen ein x86-Package zu installieren, um das überhaupt zu bemerken. Ne?
Ja, die Binaries sind natürlich anders. Das ist klar. Wenn man so ein x86-Binary versucht auszuführen, dann kriegt man direkt einen Fehler.
Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, wir machen ja auch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders auf der Plattform. Also in den anderen Podcasts haben wir ja schon zum einen zwar auch über Performance gesprochen, da hat der Marc ja sogar schon ein bisschen gespoilert, dass der auch ein bisschen Linux-Performance ja macht und wir da tolle Zahlen haben. Aber wir haben ja auch einfach so ein paar Sachen, die andere nicht haben, so Krypto-Hardware oder auch in der ganz neuen Maschine so AI-Koprozessoren. Wie geht ihr denn damit um dann, wenn es so Sachen gibt, die es bei anderen ja gar nicht geben kann?
Ja, das ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, diese besonderen Eigenschaften der IBMs Hardware dann auch unter Linux zur Verfügung zu stellen. Denn natürlich ist es so, dass wir uns im Markt oder in den Open-Source-Communities einer riesigen Gemeinde von ARM und x86-Leuten gegenübersehen. Und immer wenn wir als zugegebenermaßen Nischenplattform, zumindest anzahlmäßig, mit etwas ankommen, was wir gern unterstützt hätten und was eventuell größere, komplexere Änderungen im Code erfordert, dann machen die natürlich erstmal einen Schritt zurück. Aber das Tolle an IBM ist, dass wir schon lange sehr gut mit Open-Source-Communities zusammenarbeiten und wir uns dann auch wirklich engagieren in den Communities und dann auch anerkannte Maintainer und Experten dort etablieren, so dass wir unsere Codeänderungen auch integriert bekommen. Und du hattest ja schon angesprochen, da gibt es einige Merkmale, die sehr, sehr interessant sind an der IBM-Z-Plattform. Wir sind natürlich als Plattform für große Unternehmen sehr darauf bedacht, gute Security- und Sicherheitsfeatures zu bieten und sind da auch ganz vorne mit dabei, nicht nur beim Entwickeln von neuen Krypto-Algorithmen, sondern auch beim Integrieren davon in unsere Hardware-Plattform und die Software. Wir haben zum Beispiel Quantum Safe Cryptography auf unserer Plattform direkt auf dem Chip. Und das wird angesprochen über neue Instruktionen, die wir natürlich dann zusammen mit der Community einbauen in die Softwarekomponenten, die das benötigen, wie OpenSSL und sowas. Andere Features sind zum Beispiel die Hardware Compression Engine, die den Deflate Compression Algorithmus beherrscht und bis zu 30-fache Beschleunigung bietet gegenüber einer Software-Variante. Ebenfalls eine Engine, die auf dem Chip mit drauf sitzt, neben den ganzen Compute Cores, die wir haben. Und sowas wird typischerweise dann ausgenutzt in Softwarepaketen wie Zlib oder gzip. Und das machen dann unsere Open-Source-Development-Teams, dafür zu sorgen, dass in den Open-Source-Paketen diese neuen Instruktionen und Features auch unterstützt werden. Mit der letzten Plattform haben wir einen On-Chip-AI-Accelerator bekommen. Wiederum eine Engine, die direkt mit auf dem Chip sitzt und von 8 Cores geteilt wird. Also die greifen abwechselnd auf diesen Accelerator zu. Und dieser Accelerator hat ein ganz besonderes Interface, wiederum über eine zusätzliche Instruktion, die dann zugänglich gemacht werden muss für die ganzen AI-Software-Pakete. Das reicht von komplexen Biestern wie TensorFlow und PyTorch über viele, viele andere, die wir dann versuchen, da zu unterstützen.
Ja, mega cool. Und das heißt, du hast ja eben schon gesagt, wahrscheinlich abstrahieren wir diese Sachen ja dann auch so, dass der Endnutzer das ja gar nicht merkt. Ja, also quasi könnte man vielleicht sogar dasselbe TensorFlow-Programm, oder das Programm ist ja das falsche Wort, also dasselbe TensorFlow-Modell nehmen und das einfach auf Z packen und das würde einfach gehen?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ja. Also das Gute ist, dass viele von solchen Softwarepaketen sind natürlich darauf vorbereitet, verschiedenste Hardware-Plattformen zu unterstützen. Das heißt, üblicherweise sind die plattformspezifischen Anteile dann konzentriert in sogenannten Backends. Das ist so, wie es beim Compiler natürlich typischerweise ist. Ist das auch bei TensorFlow und PyTorch der Fall? Zusätzlich haben wir allerdings natürlich auch ganz spezielle Anforderungen, die es dann manchmal nötig machen, auch den Common Code zu ändern. Und da ist es wieder so ein Punkt, wo wir intensiv mit den Open Source Communities zusammenarbeiten, um das möglich zu machen.
Ja, cool. Und ich denke, das kam ja auch nochmal raus. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen so viele echte Maintainer in der Community hat. Da ist IBM vielleicht dann auch ganz anders, als man denkt. Ja, weil ich glaube, so das traditionelle Bild da draußen ist wahrscheinlich auch ein Mythos, über den man sprechen kann. IBM, the Big Bad Corporation, die nie mit Open Source zusammenarbeitet, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja auch spannend.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, das war ein großer Grund, ehrlich gesagt, warum ich auch für IBM arbeiten wollte. Von Anfang an diese tolle Zusammenarbeit mit den Open-Source-Communities und auch die Integration und das Etablieren von Maintainern. Open-Source-Communities sind normalerweise nicht beeindruckt, wenn du sagst, du kommst von IBM. Du musst dir denn die Reputation dort verdienen.
Klar.
Du musst zeigen, dass du Ahnung hast, dass du dich einbringst, dass du auch anderen mal hilfst und auch mal anpackst, wenn es nicht nur um deine Plattform geht. Und das führt dann dazu, dass unsere Leute dort als Maintainer etabliert werden und auch community-weit anerkannt werden. Und das erlaubt natürlich IBM dann auch, Änderungen, die für unsere Plattform nötig sind, dort einzubringen.
Ja, cool. Das heißt, du siehst keine Sorge, dass dir die Arbeit ausgeht in den nächsten Jahren und wir irgendwann fertig portiert haben und man einfach Pause macht.
Auf keinen Fall. Das kommt so schnell. Also insbesondere, wenn ich jetzt auf das AI-Ecosystem schaue, dann kommen jede Woche neue To-Dos auf uns zu und die wir natürlich auch gerne angehen und versuchen, möglichst viel für unsere Kunden zu enablen.
Cool, vielen Dank. Ja, ich denke, da konnten wir einen weiteren Mythos in die Mottenkiste packen, dass der Mainframe eben mit der Linux-Welt so gar nicht kann und der Mainframe vielleicht auch sogar extended, also super proprietär ist und gar nichts mit offenen Standards zu tun hat. Ich denke, das war toll. Da haben hoffentlich einige Leute was mitgenommen. Darf man gerne auch weitererzählen, seinen Chefs. Und vielen Dank dir, Andreas. Und auf ganz bald, vielleicht dann mit Updates zum Thema AI und was dich als nächstes so beschäftigt.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
Super. Tschüss.
Tschüss.